Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena.
Und hallo liebe Pelvic Queens. Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge und bei den Vorbereitungen hast du schon durchklingen lassen, dass es eines deiner Lieblingsthemen ist, und zwar die Rektusdiastase.
Genau, und vielleicht fragst du dich jetzt, liebe Pelvic Queen, was ist denn eine Rektusdiastase? Schon wieder so ein Fachjargon. Keine Sorge, wir erklären dir das. Die Rektusdiastase wird ganz oft genannt, wenn die geraden Bauchmuskeln von der Frau während der Schwangerschaft auseinanderweichen und dann eben nach der Geburt immer noch nicht an ihrem Platz sind, wo sie eigentlich sein sollten. Also dass einfach in der Mitte vielleicht ein Spalt ist oder sich einfach die Rektusdiastase oder das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln sich auch durch verschiedene Sachen zeigt, wie einen Spitzbauch. Und das kann ganz vielseitig sein. Deswegen, das ist eine Rektusdiastase. Es gibt leider kein schönes deutsches Wort dafür irgendwie. Mhm. Aber keine Sorge, wenn du es nicht weißt.
Bauchspalt, ja. Könnte man auch vielleicht was anderes damit meinen. Aber du bist jetzt gleich so in dieses Thema reingestartet. Ja, also man merkt, die Judith brennt dafür. Vielleicht ganz zu Beginn der größte Mythos Rektusdiastase. Bekommt eine Rektusdiastase wirklich jede Frau nach einer Schwangerschaft oder haben nur ein paar Frauen so ein bisschen das Pech damit?
Ich finde die Fragestellung schon lustig, weil die Rektusdiastase bekommt man ja nicht nach der Schwangerschaft, sondern sie entsteht ja im Laufe einer Schwangerschaft. Das ist ja auch eine Ursache, warum eine Rektusdiastase entstehen kann. Und ich würde sagen, die ist zum Glück normal, weil sonst hätten ja die ganzen wundervollen Babys im Bauch ja quasi gar keinen Platz, wenn nicht die Muskeln da ein bisschen Raum schaffen würden.
Also die erste gute Nachricht, eine Rektusdiastase ist komplett normal, ist auch notwendig. Manchmal bleibt sie halt länger als gewünscht und da kommen wir dann auch mit ins Spiel.
Genau. Und da darf ich dich gleich nicht auf meinen Schummelzettel schauen, raten lassen. Was glaubst du, Prozentzahlen? Wie viele Frauen haben ein halbes Jahr nach der Geburt noch einen Bauchspalt, eine Rektusdiastase, dass sie sich nicht so stabil fühlen oder es auch nicht wieder so physiologisch ist, wie es sein sollte?
Ich rate jetzt einfach einmal, weil ich weiß es nicht. Ich würde sagen, so 15%?
15?
Ja.
Nein, knapp daneben oder weit daneben. Es sind circa 50%, also wirklich die
50?
Hälfte.
Wow, okay.
Ja. Und ich höre das ganz, ganz oft, auch in der Praxis, dass man, dass die Hebammen fleißig tasten. Und das ist super, weil ich finde, auch die Sensibilisierung dazu für die Frauen ist schon so wichtig, weil sie hören oft dann bei der Hebamme oder vielleicht im Rückbildungskurs das erste Mal was von der dubiosen Rektusdiastase. Und da wird dann getastet und da kann man aber, finde ich, noch nicht so einen perfekten Ausschluss darüber ziehen oder das so interpretieren, okay, die Rektusdiastase ist für immer geschlossen, weil das ja einfach viel zu früh nach der Geburt ist. Aber genau, manche Hebammen tasten das, damit die Frauen da auch schon ein bisschen ein Feedback schon mal bekommen oder einen Ist-Zustand in den ersten Wochen. Und normalerweise sollte sie ja in den ersten 6 bis 12 Wochen sich wieder annähern. Das wäre physiologisch.
Das heißt, für die Frauen, die das jetzt vielleicht wirklich das erste Mal hören, ganz einfach erklärt, eine Rektusdiastase, da weichen die Bauchmuskeln auseinander, um Platz für den Babybauch zu machen.
Genau.
Und es geht bei der Schließung eben darum, dass diese Bauchmuskeln in der Mitte, man spürt ja bei jedem so ein bisschen einen Spalt, dass die dann wieder dort zusammenfinden, richtig?
Genau, und ich finde es so super schwierig zum Erklären, wenn man das nicht irgendwie an einem echten Bauch zeigen kann, weil sich ja ganz viele Frauen dann auch immer verrückt machen, finde ich, weil sie nicht ganz zusammengehen, weil ja immer, wie du schon so schön gesagt hast, immer ein Spalt bleibt, weil sie ja in einer Faszie münden. Also die Bauchmuskeln, die kleben ja quasi oder wachsen ja nicht eins zu eins zusammen, sondern sie sind an einer Faszie befestigt und deswegen gebe ich auch immer jeder Frau als Tipp, auch wenn sie zum Beispiel ganz früh schwanger ist oder noch nicht schwanger ist, einmal den Bauch abzufotografieren oder abzutasten, damit man weiß, okay, so ist das bei der Frau, so viel Spalt ist da halt, weil die Faszie so breit ist. Und das ist auch natürlich dann wieder vielleicht ein Ziel für nach der Geburt, weil das halt einfach so individuell ist.
Das ist ein cooler Tipp.
Und damit da einfach die Frau auch sich nicht so stresst, dass die eben ganz zusammen sein müssen, sondern die Faustregel lautet, man soll einen Berg haben von dem geraden Bauchmuskel, dann ein Teil von der Faszie und dann wieder einen Berg, wenn man steht, wenn man in Bewegung ist. Und das ist dann zumindest von Aussehen her dann ja so, wie es sein sollte.
Ich bin mir sicher, viele Frauen fragen sich jetzt, Berg, Tal, Berg. Schaut doch bitte einfach bei unserer Instagram-Seite @pelvicqueens vorbei. Wir werden uns der ganzen Woche wieder diesem Thema widmen und euch Abbildungen auch zeigen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
Und einen Guide zur Verfügung stellen, kostenlos eben, wie kann man denn die Rektusdiastase tasten?
Das war mein nächster Punkt, denn genau. Ich bin mir sicher, jetzt während du das erzählt hast, sind schon ganz viele Frauen dabei gesessen und haben ihren Bauch auch mit ertastet. Und ihr erfährt es dann auch bei unserem PDF, wie ihr das selber machen könnt, wobei wir natürlich immer sagen müssen, wenn wirklich ein Problem besteht, dann bitte unbedingt zu einer Expertin oder einem Experten gehen und das von denen auch noch einmal beurteilen lassen.
Genau, das soll einfach einmal eine Möglichkeit sein, dass ihr einen ersten Eindruck bekommt und mit derer Körperstelle wieder mal Kontakt aufnehmt. Und mein Quiz ist ja noch gar nicht zu Ende, Wir sind schon wieder abgeschwiffen. Ich habe dich ja jetzt, wie viele Prozent denn nach 6 Monaten daran leiden? Und was glaubst du, wie viele Frauen haben länger als nach einem Jahr noch ein Thema?
Also wenn es nach einem halben Jahr 50% sind, dann sage ich nach einem Jahr, ich bleibe bei meinen 15.
Ja, es ist ein Drittel, jetzt müsste ich noch ausrechnen, wie viel Prozent ein Drittel sind. Ich glaube, es sind 25 und 15 sind 50, nein, das sind 2 Drittel.
Oh Gott. Bitte hören wir da jetzt sofort auf. Wir machen da einen Schlussstrich, da können wir uns nur
Drittel
blamieren.
Ja, es ist ein Drittel.
Ein Drittel. Du musst mir das nächstes Mal dazu sagen, ob ich eine Prozentzahl sagen soll oder nicht.
Das habe ich vergessen.
Ja.
Oder ich bereite es besser vor, das nächste Mal, dass immer Prozent steht. Genau. Und deswegen, ich finde das so augenöffnend, weil ja ganz viele Frauen auch 5 Jahre nach der Geburt oder im Wechsel oder egal in welchem Lebensabschnitt, was man dann gar nicht mehr so mit der Geburt assoziiert, dann trotzdem mit Themen kommen, sei es Senkungen, Rückenschmerzen, Beckenbodenschmerzen. Und es wird aber dann nicht geschaut, hat die Frau eine Rektusdiastase oder nicht.
Mhm.
Und ganz oft, das sehen wir dann auch noch, wenn wir ganz kurz eintauchen, wo eben die Rektusdiastase alles beeinflusst, dass das ein großes Must-See ist irgendwie, dass man sich trotzdem auch die Rumpfkapsel mit ansieht, finde ich.
Und dann gibt es aber auch die andere Seite von Frauen, die auch noch immer eine Rektusdiastase haben nach Jahren und denen ist es sehr wohl bewusst und die leiden einfach auch kosmetisch damit und daran, oder?
Ja.
Weil da kommt mir auch eine Patientin gleich in den Kopf, die keine funktionellen Probleme hatte, wirklich total sportlich war, aber die hat halt diese hängende, mittige Haut extrem gestört.
Ja, und das ist auch wieder, weil ja auch die Frage kam, so wann ist denn die Rektusdiastase geheilt, wann gilt sie als verheilt, das ist ja auch immer, ist es, sie sind ja jetzt nicht irgendwie kaputt oder so, die Muskeln, deswegen finde ich das Wort heilen schwierig, aber ich würde so sagen, wann ist denn das individuelle Ziel erreicht? Und das ist eben von bis. Das kann kosmetisch, finde ich, sein, das kann funktionell sein, das können Schmerzen sein, die sich durch die Therapie reduzieren. Das kann Haltungsmöglichkeiten sein, weil ganz viele Frauen, die vor allem nicht nur eine Rektusdiastase haben, sondern auch eine Bauch- und Dysfunktion und oder, und jetzt kommen wir schon in das nächste, jetzt wird es noch komplizierter, habe Schwierigkeiten, den Rumpf aufrecht halten zu können.
Mhm.
wir schweifen schon wieder total von meinen vorbereiteten Zetteln ab, aber das ist eh immer
deswegen
so.
Deswegen, Vorbereitung bringt bei uns nichts. Wir sprechen immer von der Leber
genau
weg.
Deswegen, ich finde, um die Frage zu beantworten, wann ist sie eben geheilt, verbessert, das Ziel erreicht, wie man es eben sagen möchte, kommt es ja auf die Zielsetzung drauf an. Und deswegen finde ich da Aufklärung oder das Erarbeiten von der Zielsetzung mit den Frauen extrem wichtig, weil sie muss nicht vielleicht für manche Frauen optisch perfekt der Bauch wieder gerichtet sein, aber dafür muss sie funktionell halten. Andere Frauen sagen, okay, es reicht ihnen, wenn der Schmerz weg ist. Sie müssen jetzt nicht da CrossFit machen können, wo sie jetzt 10 Stunden in der Woche stabil sein müssen. Und auch das ist einfach mir ein Anliegen zu sagen, dass da wieder die Frau als Individuum sehr groß ist. Und wir aber da als Therapeutinnen, finde ich, schon auch die Rolle haben, dass wir nicht sagen, okay, wo ist denn aber auch schon so die Grenze, was irgendwie therapiert oder austherapiert sein sollte, damit jetzt keine Folgeschäden entstehen können.
Könnte es sein, dass die Frau mit dieser Frage vielleicht auch gemeint hat, von dem tatsächlichen Abstand der Bauchmuskeln? Weil wenn man Rektusdiastase googelt, dann ist das Erste, was gleich einmal kommt, so, ja, mindestens so und so viel Fingerabstand und so weiter. Und wenn nicht mehr so viel Fingerabstand ist, dann ist alles okay, so auf die Art. Gibt es da irgendwie für dich so eine Guideline, an der du dich orientierst?
Es gibt auch eine offizielle Guideline, dass man erst von 2 Zentimeter oder eben 2 Fingerbreit circa von einer Rektusdiastase spricht, von der Breite her. Und dann misst man ja aber nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe. Okay. Also es ist ein bisschen komplexer wie nur die Breite und deswegen ist eben das Googlen schwierig, wie bei allen Krankheitsbildern oder bei allen körperlichen Themen. Vor allem auch, wie tastet man denn richtig? Wo tastet man? Und eben wieder, was ist denn vorher gewesen? Also ich persönlich habe einfach auch von Natur aus eine breitere Linie Alba und somit sind die Bauchmuskeln schon auch von Natur aus oder schon immer etwas weiter auseinander gewesen. Aber da ist es stabil, da passiert nichts. Aber das war halt vor der Schwangerschaft so und ist natürlich auch jetzt so, weil ich kann ja die Faszie nicht wegzaubern. Und deswegen, das ist auch so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, falls du noch nicht schwanger bist oder jetzt ganz früh schwanger bist, auch gern mal beobachten, wie sieht denn dein Bauch jetzt aus und im Idealfall ein Foto machen.
Sehr gut. Nur weil es mich jetzt interessiert, fotografierst du dann als Therapeutin auch tatsächlich die Bäuche der Frauen?
Und nein, das ist eine Heimaufgabe.
Okay.
Also
ja, für die Frau selber.
Für die Frau selber, wenn sie das möchte, da die Fotos machen. Ich finde es auch so in der Therapie ziemlich cool, weil ich sehe ja dann die Frauen im Idealfall dann, wenn man das Engmaschige abgeschlossen haben, wirklich wieder nur mehr alle 3-4 Monate in der Praxis und dann sehe ich natürlich immer so, boah, es hat sich so viel getan, einfach schon optisch und dann, wenn man tastet, auch. Und die Frauen sehen sich aber jeden Tag wahrscheinlich 10-mal im Spiegel und denen fällt das gar nicht auf. Und dann sagen sie, ja, es hat sich aber eigentlich gar nichts da. und da finde ich auch das Mitdokumentieren immer eine tolle Möglichkeit, dass man mal so den Progress sieht. Weil wenn man sich jeden Tag selbst im Spiegel sieht, das kennt man eh, sieht man ja den Unterschied nicht mehr so genau.
Ja, sehr cool. Jetzt hast du vorher diese Rumpfkapsel erwähnt. Soll man vielleicht zum anatomischen Aufbau noch kommen und auf das ein bisschen genauer eingehen? Was sind denn jetzt genau die Bauchmuskeln? Wo liegen sie? Was gehört da alles noch mit dazu? Und vielleicht steigen wir da ein in dieses Rumpfkapsel-Thema mit unserem Lieblingsbild, nämlich dem Haus. Darf ich das erklären? Du darfst dann die ganze Anatomie machen.
Ja, ich würde noch gerne auf unseren Freund Freddy zuerst hinweisen, weil ich finde, neben den Muskeln ist auch nochmal wichtig, dass man sie vor Augen hält, wo denn die Muskeln laufen, nämlich, dass sie eben auch die Rumpfkapsel ja knöchern ein bisschen eingegrenzt ist, nämlich vom
für alle, die Becken. Nur zuhören, Freddy ist unser Skelett im Bild, also auch hier nochmal der Hinweis, gerne auf Instagram vorbeischauen.
Genau, also Becken und Wirbelsäule sind das knöcherne Strukturen sehr relevant und auch in gewissen Teilen der Brustkorb, obwohl er ja nicht nur knöchern ist, sondern auch knorpelige Anteile hat. Aber der Brustkorb auch ein riesengroßer Teil ist bei der Beurteilung der Rektusdiastase und bei der Behandlung und bei den Problemen, die bei den Frauen auftreten. Also der Brustkorb ist, finde ich, so der Gamechanger bei der Rektusdiastase, der immer mit betrachtet werden soll und eben dann auch mit trainiert werden soll.
Mhm. Du machst es richtig spannend. Du machst es richtig spannend.
Und jetzt ab zu unserem Lieblingsbild, dem Haus.
Genau. Mit dem Haus beschreiben wir nämlich immer gern diese Rumpfkapsel. Ein Haus steht ja meistens auf, oder hoffentlich immer, auf einem starken Fundament. Das wäre unser Beckenboden, der den Rumpf tatsächlich nach unten abschließt. Dann haben wir die Hauswände. Das sind die Bauchmuskeln, die Rückenmuskeln, die seitlichen und schrägen Bauchmuskeln, die geraden Bauchmuskeln, damit ich die auch noch erwähne. Und dann haben wir auch ein Dach. Und das Dach ist unser Zwerchfell, der Atem, unser Atemmuskel. Und dieses Haus funktioniert nur dann richtig gut oder steht nur dann richtig stabil, wenn auch wirklich alle Teile davon gut funktionieren, gesund sind und stabil sind. Und wenn dann zum Beispiel eine Rektusdiastase besteht oder eine Schwäche des Beckenbodens, dann kann eben sein, dass die ganze Rumpfkapsel kollabiert.
Genau, in Mitleidenschaft gezogen worden ist und oder wird. Und ich finde, dass das schon so schön erklärt, wie das eben so in einem Haus alles zusammenhält und da dann abgeleitet hat natürlich das ganze Muskelkorsett oder das Haus, was du gerade beschrieben hast, auch viele, viele Aufgaben. Das heißt, neben dem, dass man die Rektusdiastase quasi wieder heil macht oder so macht, wie sie eben vorher war, man braucht eine funktionierende Rumpfkapsel fürs Atmen, fürs Verdauen, fürs Entleeren, also Harn und Stuhl, und natürlich auch für die Austreibungsphase bei der Geburt und auch für die Haltung und für die Bauchpresse. Also quasi mein Leitspruch immer, ja, Rumpf ist Trumpf. Mhm. Ohne dem funktionieren eigentlich quasi alltägliche Sachen ja auch nicht. Und deswegen finde ich es auch extrem wichtig bei Mehrgebärenden, dass man sich da dann auch wirklich immer den Rumpf gut anschaut, weil das wieder so einen großen Impact hat eben auf die Schwangerschaft alleine, dass sie keine Schmerzen bei der Haltung bekommen, aber auch eben für die Geburt, eben für die Austreibungsphase. Das ist für mich immer ganz wichtig, warum eben Rumpf zur Rückbildung so extrem dazugehört, nicht nur der Beckenboden oder nicht nur der Bauch, sondern eben das ganze Haus, und dass es eben nach jedem Kind gemacht werden sollte.
Das sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit.
Genau.
Man darf nicht immer nur den Blick dorthin wenden, wo das offensichtliche Problem ist.
Genau. Und ich habe ja erst auch die Bauchwanddysfunktion erwähnt, weil ich finde, das ist, wir gehen da jetzt nicht in die Tiefe beim Unterschied, aber einfach, dass ihr es mal gehört habt. Es kann auch sein, dass deine geraden Bauchmuskeln beisammen sind, aber es passiert dann zum Beispiel trotzdem, wenn du dich aufrichtest oder wenn du eine etwas Schweres hebst oder beim Husten bei manchen Frauen, dass so ein Spitzbauch entsteht. Das nennt man Doming. Da gibt es auch wieder den Unterschied zwischen hartem Doming und weichem Doming. Darauf gehen wir jetzt nicht näher ein, da gerne bei Fragen direkt an uns wenden oder schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei und schickt uns dort eine DM, dass es eben auch diese Bauchwanddysfunktion gibt, wo einfach wirklich alles quasi geschwächt, also heruntergebrochen jetzt gesagt, aber alles einfach geschwächt ist und die Kraftübertragung nicht so gut funktioniert, weil auch zu quasi die motorischen Endplatten nicht genau wissen, wann dürfen sie denn starten. Also man kann es quasi sich vorstellen wie die Reihenfolge, was spannt denn als erstes an, damit man sich zum Beispiel aufrichtet und alles stabil ist. Das weiß der Körper und nicht so genau, was kommt in welche Reihenfolge macht Sinn, damit die Kraftübertragung am besten ist, damit sich wirklich auch die Linie beim das, was da in der Mitte, was man spürt, das Feste, wo wir erst schon gesagt haben, da münden die geraden Bauchmuskeln rein. Wann muss ich die aufspannen, dass sie stabil ist, damit quasi alles andere unten bleibt? Das funktioniert da einfach nicht so gut. Und das gibt, da gibt es einen Unterschied, kann auch in der Therapie einen Unterschied machen, muss aber nicht. Aber einfach nur, dass man es gehört hat, zur Vollständigkeit halber. Auch das kann so im Rahmen einer Rektusdiastase auftreten.
Jetzt kommt mir gerade so ein ganz komisches Bild in den Kopf. Komisch, aber schon oft gesehen. Und zwar, es gibt ja manchmal so Männer mit so Bierbäuchen. Mhm. Und wenn sie die zum Beispiel vom Sitz in, in die Rückenlage hinunterrollen oder eben nur den Kopf heben im Liegen, dann kommt da auch immer in der Mitte so eine richtige Kuppel in die Höhe. Aber dann wird das bei denen wahrscheinlich auch eher diese Bauchwanddysfunktion sein.
Genau. Also wie gesagt, das muss sich nicht, aber Rektusdiastase kann auch entstehen bei Bodybuildern zum Beispiel, weil man, wenn sie die Strukturen einfach immer wieder belasten, ohne in der Tiefe zu arbeiten. Genau, und wie gesagt, oft kann man das, finde ich, auch nicht so trennen. Ist es eine Bauchwanddysfunktion, Rektusdiastase? Es vermischt sich. Ich finde, das ist auch per Definition einfach nicht so ein ganz gerader Schnitt, würde ich sagen. Aber einfach, dass man es weiß, dass es nicht nur das Ziel ist, die geraden Bauchmuskeln irgendwie wieder in die Mitte zur Linie Alba zu führen, sondern dass einfach viel mehr dazu gehört. Wurscht, was das jetzt quasi dann für eine Definitionssache ist. Bin ich eher das, bin ich eher das? Rektusdiastase, Bauch- und Dysfunktion. Und es eben auch nicht nur bei gebärenden Frauen auftreten kann, sondern eben auch bei klassischen Bierbäuchen oder bei sogar Bodybuildern oder eben Leute, die sehr stark trainieren.
Sehr spannend. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Anatomie gesprochen, die Unterschiede, die es gibt. Aber vielleicht schauen wir mal ein bisschen genauer hin, was denn die Frauen dann tatsächlich beschreiben, die an einer Rektusdiastase leiden. Also so typische Symptome. Weil klar, wir betrachten die ganze Rumpfkapsel, das heißt, es hängt auf jeden Fall sehr viel dran. Aber was sind so die typischsten Symptome, die dir deine Patientinnen mit Rektusdiastase beschreiben, wo du gleich einmal weißt, da muss ich mir den Bauch auf jeden Fall anschauen?
Ich finde, da gibt es mehrere. Ich finde, das erste ist nur, wenn man darüber spricht und sie sagen, die ist schon seit der dritten Woche postpartum geschlossen. Da werde ich immer sehr hellhörig, weil das ist meistens nicht realistisch. Und das Klassische, was die Frauen eh beschreiben, ist, dass zum Beispiel der Spitzbauch kommt oder dass sie noch, keine Ahnung, wenn sie am Abend mehr essen, immer sie das Gefühl haben, dass sie aussehen, wie wenn sie im fünften Monat schwanger werden. Also auch oft das Optische. Und je nach Ausprägung kommen dann halt auch Schmerzen dazu. Also diffuse untere Rückenschmerzen, wenn auch kein Bandscheibenvorfall gefunden worden ist, weil eben auch Rektusdiastase so ausstrahlende Schmerzen verursachen kann, was man dann auch ähnlich, weil es auch kann oft zufällig nach einem Dermatom, also was eben einem Bandscheibenverlauf oder Vorfall zugewiesen werden könnte. Das kann ähnliche Symptome machen. Aber prinzipiell finde ich Rumpf und Rektusdiastase schaue ich mir bei jeder Frau eigentlich an, die ein Kind bekommen hat.
Mhm. Was ich ja oft auch ganz spannend finde, ist auch die Spannung, dass die Spannung der Rückenmuskeln ja auch oft mit der Rektusdiastase zu tun haben kann, dass wenn einfach hinten zu viel Spannung auch ist, dass natürlich sie sich dann nach vorne nicht so gut schließen kann, dass sie dann so richtig zurückgehalten wird. Ja. Und das finde ich auch ganz spannend, dass man da wirklich auch einmal auf die verschiedenen Muskelspannungen auch achtet und das vielleicht auch mehr in Betracht zieht.
Ich kann mich erinnern, du hast mir da einmal eine richtig coole Faszientechnik gezeigt, die man da auf Höhe vom, wo einfach auch der Spalt noch sehr groß ist, anwendet hinten am Rückenstrecker. Und ich finde, das ist auch eine coole Übung, wenn man das in der Praxis macht. Und das kann man auch den Frauen dann super zu Hause mitgeben, dass man so die Spannungen hinten eben auch löst. Und das mache ich auch gerne immer bei meinen Rektusdiastasen-Mädels.
Dafür mache ich immer gern dein Taping. Ja. Den Kinesio-Taping von der Rektusdiastase. Habe ich erst gestern wieder in der Praxis gemacht.
Also ihr seht, wir tauschen uns da auch immer wieder aus und wir lernen Gott sei Dank nicht aus. Und wir haben auch Fragen aus der Community, wenn wir jetzt schon so bei der Praxis sind. Und ich starte da gleich mal rein, nämlich die allererste Übung im Wochenbett und die wichtigste Übung in der Schwangerschaft.
Ich finde ganz wichtig für den Rumpf ist diese tiefe Bauchmuskelspannung, dass man nicht immer nur an dieses Sixpack denkt, sondern dass man wirklich probiert, diese tiefe Bauchmuskulatur einfach wirklich direkt auch anzuspannen und ganz fokussiert anzuspannen. Und das braucht wirklich schon einiges an Übung. Deswegen mit dem kann man schon in der Schwangerschaft auch gut starten, zumindest in der frühen Schwangerschaft. Dann wird es ja immer ein bisschen schwieriger.
Aber ich finde, umso größer der Babybauch wird, umso schöner sieht man das, wenn man eben den tiefen Rumpfmuskel, eben den Transversus aktiviert.
Da hebt sich der Bauch so richtig schön.
Also ich finde auch, dass das die aller wichtigste Übung in der Schwangerschaft ist. Vor allem, finde ich, gehört die halt dann in alle anderen Übungen oder Bewegungsformen halt integriert.
Mhm, genau. Also für alle Frauen eigentlich eine wichtige Übung. Und im Wochenbett kann man das sehr gut auch mit der Atmung kombinieren, dass man da im Atemrhythmus eben probiert, diesen Muskel schon leicht zu aktivieren.
Ich finde auch die allererste Übung im Wochenbett, was man, finde ich, auch wirklich gleich in den ersten Stunden nach der Geburt machen kann, ist die tiefe Bauchatmung, weil eben, ich weiß, da hole ich jetzt wieder aus, aber das Zwerchfell einfach oft auch so hoch steht, ja, weil ja das Baby einfach den ganzen Platz gebraucht hat und man in der Schwangerschaft dann quasi nie wieder Bauch geatmet hat. Aber somit auch oft der Brustkorb so weit ist. Ich habe ganz viele Frauen, oder ich habe das auch bei mir selbst gemerkt, dass ich den BH einfach ein, zwei Größen weiter getragen habe. Also nicht, weil die Brust vorne so groß geworden ist.
Wirklich vom,
genau, vom sonst hätte ich es gelassen vielleicht. sondern vom Brustumfang, genau. Und somit ist oft der Brustkorb eben noch so aufgeblasen. Das kann auch auf einer Seite mehr sein als auf der anderen Seite. Und das gehört aber schon wieder nach unten gezogen. Das kann man eben mit dem Bauchatmen sanft einmal starten. Und dann gibt es dann verschiedene Techniken und auch Rumpfmuskelübungen dafür, weil sich ja sonst die Statik quasi ändert. Und mit optischer Effekt ist es auch. Aber für die Statik ist es auch ganz wichtig, dass der Brustkorb sich wieder nach unten schließt. Und das ist somit für mich die erste Übung im Wochenbett, das Bauchatmen. Und ich liebe auch so x-förmige Bauchstreichungen, muss ich sagen. So, wo man quasi beim Rippenbogen oben anfängt und dann nach unten, quer unten streicht und das einmal links, einmal rechts und so den ganzen Bauch nach unten streicht.
Dass man so ein bisschen schon den Weg vorgibt, wo man wieder zusammenfinden soll. Ja, das sind sehr schöne, sanfte Übungen. Vielleicht eine weitere Frage aus der Community. Wenn sie wieder aufgegangen ist, die Rektusdiastase, nach über einem Jahr, kann man sie wieder schließen?
Das ist auch eine spannende Frage, weil ja auch oft kommt, kann sie wieder aufgehen, wenn sie schon mal geschlossen war? Ja, sie kann wieder aufgehen. Ob sie dann ganz geschlossen war, finde ich, ist immer die Frage. Und wichtig ist da, dass man sie auf jeden Fall wieder annähern kann, aber man sollte sich da, finde ich, dann wirklich so den individuellen Alltag der Frau ansehen. Warum ist denn da wieder Spannung provoziert worden oder war vielleicht einfach die Tiefenstabilität noch nicht da? Das ist, finde ich, sehr umfangreich und gehört da im Detail nur mal durchgeplant, aber das machen wir ja auch mit den Frauen sehr gerne. Ich habe zum Beispiel gestern erst wieder mit einer Pelvic Queen gesprochen, wo wir auch zum Thema Rektusdiastase ein bisschen was durchgegangen sind. Also das, finde ich, macht uns ja auch ein bisschen aus, dass wir uns da trotzdem auch Zeit nehmen, wenn es ein bisschen individueller wird, weil nur so kommen halt dann die Frauen auch wirklich zum Erfolg. Also leider, man kann sie nicht global beantworten, finde ich die Frage, aber ja, man kann sie wieder annähern oder halt eben
stabilisieren
oder eben, was das Ziel der Frau ist, wenn das der Schluss ist, genau.
Leider tickt schon wieder unsere Uhr. Ich habe noch was
so
auf dem
gesagt.
Ich habe noch etwas auf dem Herzen, was ich auch mitgeben möchte, und dann darfst du auch noch einmal abschließen, was du noch mitgeben möchtest. Ich will auf jeden Fall noch sagen, auch nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt, dass man auch generell darauf achtet, wie man sich im Alltag bewegt. Also jetzt nicht nur gezielte Übungen, sondern dass man eben trotzdem zum Beispiel über die Seite aufsteht, dass man eben dann auch Belastungen mit dieser Grundspannung, also mit dieser tiefen Bauchmuskelspannung ausführt, damit man einfach hier den Rumpf auch unterstützt und auch sichert. Das möchte ich noch sagen. Was möchtest du noch mitgeben?
Wie viele Punkte habe ich? nein, Spaß. Ich würde mich da ein bisschen anschließen bei dir. Es ist ja immer so, das große, die erste Frage ist immer da. Darf ich ein Sit-Up machen? Und natürlich legt sich dann die Frage um, aber es ist irgendwie physiologisch, dass ich mich gerade aufsetze und hinlege. Und Sit-Ups würde ich nicht forcieren. Eben, es gibt ein paar Don'ts-Übungen, aber ich würde auf jeden Fall, wie du schon sagst, mit der tiefen Bauchspannung arbeiten und dann auch Schritt für Schritt das gerade aufsetzen, wieder erarbeiten. Also ich gebe den Frauen nie mit, das müssen sie jetzt für immer machen, bis das eben der Ablauf wieder gut gesichert wird. Und ich finde, Rektusdiastase ist ein Thema, das noch weniger Aufmerksamkeit bekommt, irgendwie wie der Beckenboden. Und da einfach, wenn ihr ein Thema habt, da gern wirklich Experten suchen, Zweitmeinungen eingehen und immer zuerst konservativ probieren, bevor man sich einer Operation unterzieht, weil man ihr seht, man kann an so viele Stellschrauben ziehen beim Atmen, bei den Rückenmuskeln. Wir haben von den stabilisierenden Beckenmuskeln wie den Hüftbeuger noch gar nicht gesprochen, der da auch einfach so relevant ist, dass ihr da nicht zwingend die erste Wahl an die Operation heranziehen müsst.
Ja, das sind doch schöne Abschlussworte und die geben auch Hoffnung. Und wie gesagt, bitte jederzeit melden, falls ihr noch genauere Fragen habt. Uns unbedingt folgen auf Instagram für noch mehr Infos zur Rektusdiastase. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
Und ein Fun Fact noch zum Abschluss.
Oh, okay.
Es gibt ja verschiedene Bauchtypen an Schwangeren und man kann da sogar am Ende der Schwangerschaft sogar schon ein bisschen ablesen, wo denn die Schwäche dann sein könnte im Rumpf. Deswegen immer als Tipp, wenn du jetzt kurz vor der Geburt stehst, fotografiere unbedingt danach relativ kurz danach deinen Bauch ab, damit man da die Linie Nigra auch vielleicht sieht, denn die gibt extrem viel Auskunft darüber, wie du deine Rückbildung noch effizienter in Bezug auf deine Rumpfstabilität machen kannst. Mehr sage ich nicht dazu.
Also Bäuche fotografieren.
Bäuche fotografieren, genau, noch in der Schwangerschaft, bevor die Entbindung ist und kurz danach.
Danke für diesen Input und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und freuen uns auf die nächste gemeinsame Folge.
Tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicwins.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.